Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Als die deutschen Rapper Farid Bang und Kollegah im vergangenen Jahr mit dem Echo Urban Hip-Hop National ausgezeichnet wurden, geriet das Ganze zum Skandal und führte in der Folge sogar zur Abschaffung dieses Musikindustriepreises. In ihren Texten finden sich immer wieder antisemitische und frauenfeindliche Texte, was nicht verboten ist wegen Kunstfreiheit. Widerlich ist es aber doch, und für mich persönlich übrigens bestand der eigentliche Skandal darin, dass ein großes Label all das wusste, aber das Geld, das mit solchen Platten gemacht wurde, natürlich gerne einsteckte. Um Songs, die für Zündstoff sorgen bzw. sorgten, geht es in dem Buch Provokation von Michael Behrendt. Er hat sich Lieder von den Anfängen der Popkultur bis heute angeschaut, und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn zunächst mal gefragt, ob der Skandal um Farid Bang und Kollegah Inspiration für das Buch war. Ja, Herr Behrendt, war der Skandal um Farid Bang und Kollegah die Inspiration für dieses Buch?
Nein, das war auf keinen Fall die Inspiration, die hatte ich schon vorher. Aber es war natürlich dann der aktuellste und letzte Fall, den ich dann auch in dem Buch besprochen habe.
Wodurch wird ein Lied eigentlich zu einem Skandal oder kann einen Skandal auslösen?
Na, indem es einfach an den bestehenden Normen, Moralvorstellungen oder Werten rüttelt, indem es einfach das attackiert, was als Konsens gilt.
Das ist ja interessant. Das müssen wir natürlich immer in so einen soziopolitischen und soziokulturellen Kontext stellen. Diese Situation darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Also wenn man sich manche Texte der Beatles oder der Stones aus den 60er Jahren anschaut, dann zuckt man ja regelrecht zusammen von dem, was da erzählt wird. Das wäre heute völlig unmöglich. Damals hat das keinen gestört.
Naja, das kann man so sehen und so. Also es ist immer zeitabhängig, kontextabhängig. Und das, was die einen provoziert, provoziert die anderen vielleicht nicht. Und es gibt ja vieles, was heute eigentlich belächelt wird, wenn man an Je T'aime denkt oder sowas, und anderes, ja, was damals vielleicht akzeptierter war als heute. Also es ist ein ständiger Wandel.
Sie beginnen in der Frühzeit des Pop, wenn man so will, mit der Sängerin Claire Waldorf. Sie streifen den Blues, Rock'n'Roll, Punk und landen dann tatsächlich bei Kollegah und Farid Bang. Haben Sie denn so etwas wie Gemeinsamkeiten entdecken können? Gibt es da Motive, die immer wieder auftauchen?
Na gut, es gibt die Dauerthemen, das ist Religion, das ist Politik, das ist Gleichberechtigung, das ist Sexualität. Aber die werden natürlich unterschiedlich aufgegriffen. Die einen streben nach Befreiung und wollen eine bessere Gesellschaft haben, und die anderen wollen uns ein bisschen ins Mittelalter zurückkatapultieren.
Bei Claire Waldorf finde ich ja interessant, dass die Person eigentlich eher noch der Skandal war als manche Lieder, die sie gesungen hat, weil sie quasi ja in Berlin damals in einer mehr oder weniger offen lesbischen Beziehung gelebt hat. Das war erstmal okay im Prinzip, aber dann gab es ein Lied, Hermann Hester, und das hat der Volksmund dann auf Hermann Göring sozusagen umgedichtet, und dann kriegte sie Probleme.
Ja, das war im Grunde eine unabsichtliche Provokation, da hat sie auch ein bisschen Pech gehabt. Aber auch was das Image oder die Persönlichkeit betrifft, ist das ja auch ein wichtiger Aspekt. Also es gibt einfach Leute wie Marilyn Manson, die auch vor allem durch ihr Äußeres, durch ihr Auftreten provozieren und erst in zweiter Linie durch die Inhalte.
Wie ist denn das nochmal auf dieses Beispiel mit Claire Waldorf zum Beispiel, wenn so ein Lied sich dann verselbstständigt und der Künstler, die Künstlerin eigentlich sagt, tut mir leid, aber ich habe damit eigentlich gar nichts mehr zu tun und kriege trotzdem Probleme. Gibt es sowas auch?
Naja, klar, das hatten wir ja zum Beispiel auch bei den Beatles, wo Charles Manson, der Chef dieser Sekte, praktisch sich hat inspirieren lassen von Liedern. Da konnten die Beatles auch nichts für. Es hat ihnen aber eine ganze Zeit lang nachgehangen. Also da sind Künstler manchmal auch das Opfer von Entwicklungen, die sie gar nicht vorhersehen konnten.
Was ich ganz interessant finde, es gab in den 30er Jahren, bis in die 30er Jahre in der Bluesmusik so ein Genre der extrem sexualisierten Songs, und manchmal waren die ein bisschen verklausuliert, aber manchmal wirklich knallhart explizit. Das hat sich aber richtig gut verkauft, 100.000-fach wurden die Shellacks damals gekauft, das war ja sozusagen dann der akzeptierte Skandal, oder?
Naja, also ob das jetzt akzeptiert war, weiß ich nicht, denn der Blues war ja trotzdem immer noch ein kleines Randgenre erstmal. Und man musste diese Platten kaufen, weil sie im Radio nicht gespielt wurden. Also im Grunde hat das schon provoziert und war nicht akzeptiert, aber über den Plattenverkauf konnte man sich das natürlich nach Hause holen, ne? Das ist eine zwiespältige Sache.
Manche Skandale sind bekannt, sehr bekannt, aber haben Sie auch was Neues entdeckt bei der Arbeit in diesem Buch? Haben Sie vielleicht auch, sind Sie auch mal sehr überrascht worden?
Ja, also ich bin natürlich beim Recherchieren auch auf Sachen gestoßen, die ich selber erstmal nicht kannte. Da gab es zum Beispiel die Regento-Stars, so ein One-Hit-Wonder aus den 50ern. Die haben also ein wirklich ganz schräges Ding gedreht, was man heute unter MeToo und Aufschrei abhaken würde. Es gab eine italienische Sängerin, die einfach mal ein kritisches Lied über Männer gemacht hat und dann Morddrohungen erhielt. Das wusste ich also vorher auch noch nicht und hat mich doch sehr überrascht und andererseits auch an einiges erinnert, was man heute so aus dem Internet mit den Shitstorms kennt.
Eigentlich denkt man ja, die große Zeit solcher Skandalsongs sei vorbei. Na gut, die Geschichte aus dem letzten Jahr, Echo, Farid Bang, Kollege, hat das ein bisschen widerlegt. Dennoch, wie sehen Sie denn die Zukunft der Lieder, die für Zündstoff sorgen könnten?
Naja, ich glaube, dass es immer Zündstoff gibt, wenn die Zeiten turbulent sind. Und das sind sie jetzt gerade mit Globalisierung und den ganzen, sagen wir mal, rechtspopulistischen Strömungen, die da aufkommen. Da kommen die Provokationen eher aus dieser Ecke und auch von Gangstern, Gangster-Rappern mit Migrationshintergrund. Ich denke, das wird uns noch eine Zeit beschäftigen, hoffe aber, dass dann auch wieder sowas kommt, was ein bisschen mehr an die 60s und, sagen wir mal, freiere Gesellschaft anknüpft.
Michael Behrendt war das. Er hat Provokation, Songs, die für Zündstoff sorgten, in Klammern da gesetzt das T, geschrieben. Im Theiss Verlag ist das erschienen und kostet 20 Euro. Haben Sie vielen Dank.
Danke Ihnen.